Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Julia Frisch. Ich habe mir heute zwei Ärztinnen vor das Mikrofon geholt, mit denen ich darüber reden will, welche Erfahrungen sie bei dem Schritt in die Niederlassung gemacht haben. Ein Gast ist heute Annette Luther. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und seit Oktober 2024 in einer Einzelpraxis in Regensburg niedergelassen. Sie beschäftigt zwei MFA. Und mein anderer Gast ist Sophie Scherer. Sie hat sich im Juli 2024 selbstständig gemacht. Ihre Einzelpraxis liegt in Bad Kreuznach. Sie beschäftigt drei MFA. Ich will von Ihnen wissen, wie haben Sie sich auf die Niederlassung vorbereitet? Welche Sorgen trieben oder treiben Sie vielleicht noch um? Wie lange dauert es, bis man ruhig schlafen kann? Wie geht man mit der neuen Rolle als Arbeitgeberin um? Und wie viel Arbeit bedeutet eigentlich eine Praxis? Und welche Bedeutung hat für die beiden das Oberarztgehalt?
Willkommen, Frau Luther und Frau Scherer. Schön, dass Sie bei uns sind. Sie gehören ja zu den Medizinern in diesem Lande, denen die KPV wahrscheinlich gerne einen Verdienstorden verleihen würde. Denn Sie haben sich entschieden, eine eigene Praxis zu gründen. Nun heißt es aber oft, wenn man mit der eigenen Praxis nicht mehr als ein angestellter Oberarzt verdient, lohnt es sich eigentlich gar nicht richtig. Ist das auch Ihr Eindruck nach anderthalb Jahren der Niederlassung, Frau Scherer?
Also das finde ich nicht, dass man das nur rein von dem finanziellen Aspekt betrachten kann, weil einfach ein Oberarzt in der Klinik ja viel weniger als man selbst in der Niederlassung seinen Tag und seinen Arbeitsablauf bestimmen kann. Man kann auch, denke ich, am Anfang einer Selbstständigkeit das sowieso so noch gar nicht ermessen, wie sich das finanziell entwickeln wird. Man hat aber auf jeden Fall viel mehr Freiheiten als ein Oberarzt in der Klinik.
Frau Luther?
Ja, ich glaube, für mich ist es auch noch zu kurzfristig, um da ein Resümee zu fassen. Man sagt, also mir hat ein Kollege, der sich niedergelassen hat, ein paar Jahre vor mir gesagt, es gibt Phasen, da sät man und es gibt Phasen, da erntet man. Und ich bin durchaus noch in der Phase, in der man sät. Und ja, merke aber jetzt auch so nach einem Jahr, dass gewisse Sachen, Abläufe, was man sich so zurechtgelegt hat, dass man das sehr individuell anpassen kann an die eigenen Vorstellungen. Das heißt inhaltlich, medizinisch, wie man arbeitet, aber auch von den Rahmenbedingungen. Die ersten Jahre, glaube ich, darf man den Verdienst noch nicht in die Goldwaage legen, weil das wird sich einfach noch einpendeln. Aber da ist für mich ein Oberarztgehalt in der Klinik noch nicht erreichbar.
Wir sind ja auf Sie beide aufmerksam geworden, weil Sie ja auf Instagram offen damit umgegangen sind, dass Sie sich Sorgen machen, mit Ihren Praxen vielleicht keine wirtschaftliche Stabilität erreichen zu können. Das war jetzt vor gut einem Jahr, dass Sie diese Kommentare geschrieben haben. Treibt Sie diese Sorge jetzt immer noch um?
Also vom Prinzip her ja, weil, wie die Kollegin gerade schon gesagt hat, ist das halt, wir sind ja jetzt immer noch ganz neu in der Niederlassung und man ist halt da erstmal eine ganze Weile mit beschäftigt, seine Abläufe zu erschaffen und seine Patienten zu binden. Man kann eigentlich jetzt nach so einer kurzen Zeit, bei mir sind das jetzt 18 Monate, nicht sagen, ja, jetzt ist man hier fertig und könnte seine Bilanz schon quasi als stabil betrachten. Also ich bin immer noch im Praxisausbau, auch im Patientenausbau und dementsprechend bin ich schon optimistischer als vor einem Jahr, weil sich meine Zahlen inzwischen verbessert haben natürlich. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich wüsste jetzt schon, dass sich das auf jeden Fall gelohnt hat. Da braucht man, glaube ich, ein bisschen längeren Atem, um das wirklich einzuschätzen.
Wenn ich mich richtig erinnere, war der Kommentar auch auf eine neue Vorgabe, wo ich einfach manchmal den Eindruck habe, dass die kleinen Einzelpraxen nicht so mitgedacht werden. Wir haben jetzt viele Veränderungen mitgenommen, auch im letzten Jahr eine neue Strukturpauschale. Manchmal fühle ich mich da als kleine Einzelpraxis einfach nicht so gesehen, weil viele Vorgaben dann doch eher auf die großen MVZ ausgerichtet sind. Trotzdem versuche ich, die Praxis so aufzustellen, dass ich hoffe, sie sicher in die Zukunft führen zu können und bin da trotzdem optimistisch, dass das gelingt.
Wollen Sie uns ein bisschen was von Ihren Bilanzen erzählen? Frau Scherer, Sie hatten ja schon erwähnt, Sie sehen jetzt ein bisschen optimistischer in die Zukunft. Wie war das denn jetzt wirklich im ersten Jahr und in diesem Jahr im Vergleich? Geht die Bilanz nach oben
Auf jeden Fall. Also das erste Jahr, das wusste ich vorher schon, weil ich ja mich vorher damit beschäftigt habe, wie das mit der Niederlassung sein wird und weil ich auch mich beraten lassen habe. Und das erste Jahr war natürlich hoch im Minus, weil man einfach dann, ich habe neu gegründet, man hat extrem viele Investitionen und nicht besonders viele Einnahmen. Also dass das erste Jahr jetzt rein wirtschaftlich gesehen natürlich eine Katastrophe war. Aber das hatte ich eingeplant und das zweite Jahr, das erste halbe Jahr vor allen Dingen. Und das zweite Jahr, da habe ich jetzt auf jeden Fall kein Minus mehr vor den Zahlen. Es ist jetzt sicherlich auch nicht so, dass man da einen riesen Gewinn einstreichen könnte. Aber auf jeden Fall habe ich es geschafft, in die schwarzen Zahlen zu kommen aus den roten. Und ich bin jetzt nach meinem Entwicklungsplan da, wo ich ungefähr sein wollte. Von daher hat sich das gut entwickelt.
Sie haben ja, wenn ich das richtig gesehen habe, Ihre Praxis komplett neu gebaut oder zumindest eingerichtet und fertig gemacht. War das eine bewusste Entscheidung von Ihnen oder war es einfach die Tatsache, dass vor Ort nichts anderes zu haben war? Oder andersrum formuliert, wäre es vielleicht ökonomischer gewesen oder leichter gewesen, eine bestehende Praxis zu übernehmen?
Das war so eine Halb-Halb-Entscheidung. Also eigentlich hatte ich geplant, dass wenn ich mich mal niederlasse, dass ich das A nicht alleine mache und B dann vielleicht einfach auch irgendwo einsteige, wie man sich das halt so vielleicht auch vorstellt. Aber also erstens hat sich dann kurzfristig ergeben, dass meine Anstellung, in der ich war, dass das nicht weitergehen konnte. Und zweitens hatte ich dann die Möglichkeit, hier in diesem Gebäude, in dem meine Praxis jetzt ist, kurzfristig eben Räumlichkeiten zu finden. Auch noch mit Kollegen, mit denen ich mich gut verstehe, die unter mir eine Praxis haben. Dann war das so eine Gelegenheit, jetzt oder nie. Ich hatte vorher versucht oder ich hatte mit älteren Kollegen auch Kontakt gehabt wegen der Thematik einsteigen, übernehmen. Habe da aber eher so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass das halt schwierig ist, wenn man eine Frau ist, wenn man kleine Kinder hat und wenn man halt andere Vorstellungen hat, vielleicht auch. Also das hat nicht so gepasst von dem, was ich mir vorgestellt habe und was man andererseits da so vielleicht gedacht hat. Dann habe ich eine schwere Zeit gehabt von etwa 3 Wochen, wo ich mich entscheiden musste, mache ich das jetzt hier oder mache ich das nicht? Und dann habe ich gedacht, dass ich mir wahrscheinlich nie verzeihe, wenn ich es nicht probiert habe. Und dann bin ich gesprungen um 10 Meter Brett in der Hoffnung, dass ich unten ankomme. Aber genau, so hat sich das ergeben.
Und danach haben Sie sich dann erstmal beraten lassen oder haben Sie sich vorher schon den Rat eingeholt?
Ich habe mich vorher schon beraten lassen, weil ich wusste, dass ich perspektivisch vielleicht eben in die Selbstständigkeit gehen will und hatte dann da schon ein paar Monate Beratung auch gehabt, weil man sich da schon natürlich jetzt nicht so von heute auf morgen auch finanziell reinstürzen kann und man dann ja auch hinsichtlich Finanzierung etc. gucken muss. Dann hatte ich also schon ein paar Sachen gewusst und habe dann die Entscheidung getroffen, dass ich das mache.
Frau Luther, wie lief das bei Ihnen? Sind Sie auch von 10 Meter Brett runtergesprungen oder haben Sie eine Praxis übernommen, die es schon gab? Sie sind in Regensburg niedergelassen.
Mhm, genau, am Altstadtrand von Regensburg, aber gefühlt bin ich genauso vom 10 Meter Brett gesprungen, auch wenn die Geschichte ein bisschen anders ist. Ich habe mir immer so überlegt, ob ich mir eine Niederlassung vorstellen kann und habe mich dann angefangen, Anfang 2024 konkreter damit zu beschäftigen und wollte mir einfach mal so ein bisschen Praxen anschauen und da reinfinden. Und dann gab es relativ unerwartet über eine Kollegin die Info, dass es eine Praxis krankheitsbedingt abzugeben gibt. Und das musste dann alles ganz schnell gehen. Und die habe ich mir dann angeschaut und einfach so das Gefühl gehabt, das ist das Richtige für mich. Bin ich immer noch zufrieden, dass ich es gemacht habe. Aber dadurch war dann ein relativ großer Zeitdruck. Und ich habe die Praxis übernommen, aber dadurch, dass sie ein paar Monate vorher schon immer wieder krankheitsbedingt geschlossen war, war es betriebswirtschaftlich auch eine Neugründung.
Es gibt ja nun in der Praxis viele laufende Kosten. Personal, Miete, IT-Versicherung, Reinigung und. Das muss ja auch alles während der Urlaubszeit auch noch bezahlt werden. Und dann gibt es auf der anderen Seite dieses Abschlagssystem der KV. Das macht ja wahrscheinlich den Start in die Selbstständigkeit auch nicht gerade einfach, oder?
Nee, das ist schon sehr schwierig am Anfang. Also gerade wenn man jetzt neu gründet, hat man ja überhaupt gar keine Vorauszahlungen oder irgendwas, auf die man dann gucken kann. Also ich habe den ersten Monat vollfinanziert begonnen, weil es gab ja nichts. Und es war dann so, dass ich halt ungefähr 9 Monate lang musste ich jeden Monat eine Testabrechnung einreichen, wo man dann geguckt hat, was habe ich so gemacht. Und dementsprechend haben die dann ausgerechnet, was ich dann kriege. Das war dann sehr schwankend. Und nach 9 Monaten, im 10. Monat, dann haben sie mir eine feste Vorauszahlung zugewiesen. Wobei ich dann auch gelernt habe, eine Vorauszahlung gibt es nicht am Anfang des Monats, sondern bei uns gibt es die so irgendwo zwischen dem 20. und 22. des Monats. Also Vorauszahlung kann man das eigentlich auch nicht so richtig nennen. Ja, man muss halt sich bewusst machen, dass man am Anfang jetzt eher eben nicht da großartig Plus macht. Also man muss sicherlich die Finanzierung, das muss man sich ja auch da einplanen, dass man eben erstmal jetzt nicht da aus den Vollen schöpfen kann. Und sich natürlich auch bei den Kosten am besten vorher mehrere Angebote einholen und sich das genau angucken. Und was macht man halt? Also wo investiert man und wo sagt man vielleicht, okay, mache ich vielleicht perspektivisch ein bisschen später erst.
Frau Luther, haben Sie auch so lange warten müssen auf Ihr erstes, sagen wir mal, Gehalt von der KV?
Im Endeffekt war bei mir der Ablauf identisch. Allerdings habe ich am Anfang einfach nochmal geguckt, die laufenden Kosten noch mehr zu drücken. Also ich habe gestartet mit einer Mitarbeiterin, habe am Anfang Sprechstunden-Slots alleine gemacht. Ich habe ein bisschen was investiert, aber auch da sehr auf die Kosten geachtet. Das habe ich mit einem Kredit finanziert. Dadurch hat mir dieser erste Monat nicht so wehgetan, weil ich da noch extremst niedrige laufende Kosten hatte. Und die kamen dann erst teilweise dazu, weil auch manche Rechnungen verzögert gestellt wurden. Und dann habe ich eben von Anfang an geguckt, dass ich die Zahlen hochkriege, auch für diese monatliche Fallzahlmeldung. Und habe da dann noch viel Notdienste gemacht, weil die Fälle auch dazu gezählt haben, dass ich da eben schnell die laufenden Kosten mit den Abschlagszahlungen gedeckt bekomme. Und das ist mir dann ab dem 2. Quartal auch gelungen.
Ist das denn so einfach, die Zahlen hochzukriegen, wie Sie es gerade gesagt haben? Oder muss man sich da schon sehr anstrengen? Das allgemeine Bild ist ja, es gibt ja eh viel zu wenig Ärzte. Da wird einem schon die Bude eingerannt werden, wenn man eine Praxis irgendwo eröffnet. Ist das so?
Ja, ich finde, die große Kunst ist, dass es unberechenbar ist. Man kann natürlich so ein bisschen von Erfahrungswerten auch so aus dem Umfeld schöpfen, aber man ist da schon sehr von seiner Mikrolage abhängig. Und ob man zum Beispiel in einem Dorf ist, wo man dann die einzige Praxis übernimmt oder der einzige Arzt ist, oder ich zum Beispiel bin in der Innenstadt mit Kollegen rundherum, da dauert es einfach ein bisschen länger, bis man bekannt wird. Und das sagt einem keiner, wie lange es dauert, und es kann auch keiner vorhersagen. Ich bin dann einfach so rangegangen, dass ich ganz klein gestartet habe und dann aber relativ schnell dann noch mehr Personal eingestellt habe. Ich kenne viele Kolleginnen auf dem Land, die schon mit einem größeren Personalstamm starten, weil die einfach mit einem größeren Ansturm rechnen. Aber das weiß man einfach vorher nicht. Und das kann einem auch kein Berater hell sehen. Ich habe auch so eine Kalkulation bekommen von den Beratern, so wie viel Scheine ich für mein moderates Ziel brauche. Und da bin ich fast. Aber es hat viel länger gedauert, als ich gedacht hätte.
Wie viele Scheine brauchen Sie? Verraten Sie uns das?
Eigentlich nicht. Aber es ist moderat für einen KV-Sitz.
Ich habe auf Reddit eine Diskussionsplattform gefunden. Da hat unter anderem ein Arzt, der seit angeblich 20 Jahren als Hausarzt in Bayern niedergelassen ist, auf dem Land geschrieben. Ja, also wenn man sich niederlassen will, dann sollte man doch bitte aufs Land gehen, weil da rennen einem die Leute ja die Bude ein. Hatten Sie, Frau Luther, überlegt, aufs Land zu gehen? Sie sind ja nun doch in der Stadt, in der etwas größeren Stadt Regensburg, die auch nicht gerade mehr zu den billigen Pflastern zählt in Bayern. Wäre es da vielleicht einfacher gewesen? Hatten Sie sich das überlegt?
Ich habe das vor einigen Jahren mal überlegt. Ich habe auch mein PJ in der Landarztpraxis ganz weit entfernt vom nächsten Krankenhaus gemacht. Das hat mir total gut gefallen. Und dann meine Weiterbildung eine Zeit lang in der Praxis auf dem Land gemacht. Allerdings habe ich meinen Lebensmittelpunkt in Regensburg und will da auch nicht wegziehen. Und habe dann einfach gemerkt, dass es mich zu viel Energie und Lebenszeit kostet zu pendeln. Und so kam dann die Idee, doch was Näheres zu suchen. Dass es für mich jetzt so nah geworden ist, ist quasi ein Glücksgriff. Aber ich hatte einfach keine Lust, jeden Tag 30 Minuten eine Strecke irgendwo hinzufahren.
Haben Sie es da auf dem Land einfacher, Frau Scherer? Sie sind ja in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz. Das ist ja doch ein bisschen ländlicher als Regensburg.
Ja, das stimmt, aber also Bad Kreuznach hat auch deutlich mehr als 50.000 Einwohner, also ganz ländlich sind wir nicht, aber ich denke, man muss das immer davon abhängig machen, auch wie die Lebenssituation ist. Ich habe vorher außerhalb der Stadt auch gearbeitet in der Anstellung, also wirklich auf dem Land, aber wie die Kollegin jetzt auch gesagt hat, wir wohnen hier, ich habe zwei Kinder, die in Kindergarten und Schule gehen hier und man muss halt irgendwie auch abbilden, dass man das alles unter einen Hut kriegt. Und es hatte mich in der Anstellung auch wahnsinnig gestresst, da immer 25 Minuten rauszufahren über Land. Und ich war mehr als einmal die letzte Mutter am Kindergarten, die da ankam. Und von daher, glaube ich, kann man das auch nur begrenzt wählen, wo man sich niederlässt, weil es muss halt mit dem Rest irgendwie passen, gerade wenn man auch noch eine Familie hat. Und was den Andrang angeht, habe ich hier jetzt auch keine, also ich habe kein Marketing gemacht, ich habe einen Instagram-Kanal eröffnet, ich habe einen Zeitungsartikel schreiben lassen, der dann in der Zeitung war und das war alles, was ich an Marketing gemacht habe und ich musste von Tag 1 an, also es war nie so, dass ich jetzt nichts zu tun hatte, dass ich irgendwie gewartet habe, dass jemand kommt. Und wir sind jetzt im Moment dabei, die ganzen Patienten, die letztes Jahr aufgelaufen sind, die ich nicht versorgen konnte aus Kapazitätsgründen, die sind jetzt gerade alle, haben jetzt ihre Neuaufnahmetermine. Aber ich könnte mich jetzt, wenn ich das wollte, bis Anfang nächstes Jahr schon zusetzen mit Neuaufnahmeterminen. Also wir haben jeden Tag, jede Woche, jeden Monat so viele Anfragen, dass man, also ich könnte hier auch einziehen und durcharbeiten und wäre wahrscheinlich immer noch nicht fertig mit allen, die gerne hier was haben möchten.
Sie sagten beide, Sie haben sich beraten lassen vor dem Schritt in die Selbstständigkeit. Können Sie unseren jungen Kollegen, die vielleicht Ähnliches planen, ein bisschen erzählen, was gehört dazu bei einer Beratung, was macht man da eigentlich? Und haben Sie sich manchmal gewünscht, BWL studiert zu haben?
Ja, ich habe mich initial hauptsächlich beraten lassen von der Bank und dem Steuerberater und dann extrem viel einfach mit Kollegen gesprochen, die schon einen Schritt weiter sind und erfahrener sind und da das Netzwerk genutzt und auch im Verlauf noch spezielle Fortbildungen und Veranstaltungen dazu besucht, vor allem den Werkzeugkasten Niederlassung, was eine ganz tolle Seminarreihe ist. Und ich weiß nicht, ob ich quasi mir wünschen würde, BWL studiert zu haben, aber das Verständnis für manche ja Grundlagen, wie liest man ein BWA, das hat man sich dann in kürzester Zeit irgendwie erklären lassen und da von vornherein ein bisschen mehr Know-how wäre schon nützlich gewesen. Ich habe das Glück, dass ich einen studierten BWLer bei mir zu Hause habe, der hat mir da manchmal ein bisschen geholfen, aber ich glaube, so grundlegend betriebswirtschaftliches wäre nicht schlecht, wenn das schon zu einem vorherigen Zeitpunkt vermittelt worden wäre.
Im Studium oder spätestens genau, am Ende Studium der Weiterbildung.
Auch während der Weiterbildung war mein Fokus schon vor allem auf dem Medizinischen. Dann habe ich noch so ein paar Abläufe mitgenommen und hinterher gab es so Sachen, wo ich mir gedacht habe, warum habe ich das meine Weiterbilder nie gefragt? Wie läuft die Laborabrechnung und so Sachen, die hinter den Kulissen ablaufen? Und ich hatte auch in der Weiterbildung bis zum Schluss eigentlich überhaupt keine Vorstellung von den laufenden Kosten einer Arztpraxis. Und ich glaube, das geht vielen Angestellten, Ärztinnen und Ärzten immer noch so, weil ich kriege auch manchmal Fragen gestellt, wo ich denke, also die sind so weit weg von meinem Alltag, dass man als Angestellter einfach keinen Einblick hat. Und da hätte ich vielleicht einfach mehr fragen sollen, dass mir in die Richtung auch was vermittelt wird.
Ist Ihnen denn manchmal das Herz in die Hose gerutscht bei der Beratung im Vorfeld, dass Sie gedacht haben, na, vielleicht nehme ich doch von dem Gedanken wieder Abstand, mich selbstständig zu machen?
Das ging eigentlich, weil ich das versucht habe, nicht so an mich ranzulassen. Also ich habe die Zahlen da gesehen und auch, wie hoch ich dann wahrscheinlich ins Minus komme und so weiter. Aber ich habe versucht, mich davon so ein bisschen zu distanzieren, emotional, dass ich mir gesagt habe, dass ich auf jeden Fall das hinkriegen werde, das dann auch so aufzubauen. Also man darf sich da nicht zu sehr reinsteigern, glaube ich. Also man sollte zur Kenntnis nehmen, dass man da erstmal auch mit einer schlechteren Phase rechnen muss. Aber man darf auch jetzt nicht zu sehr da sich reinsteigern, oh Gott, weil das ist sicherlich dann auch für den Staat wenig hilfreich.
Ich denke mir, dass doch bei der Beratung wahrscheinlich auch ein Zeithorizont festgelegt wird, der einem zeigt, wann man die roten Zahlen verlassen hat und die schwarzen Zahlen erreichen wird. Welcher Zeithorizont wird denn dafür angesetzt?
Also das kann man eigentlich so gar nicht sagen, weil natürlich hat man dann, also ich hatte auch einen Businessplan dann mit meinem Berater da erstellt. Also ich habe mich nicht nur von der Bank beraten lassen, sondern ich war am Ende dann mit MLP, hatte ich so einen Niederlassungsberatungsvertrag, der ein paar Monate lief. Und da haben wir einen Businessplan gemacht und natürlich hat auch die KV dann, da war ich auch nochmal zu einer Niederlassungsberatung da mit Zahlen hantiert, aber das kann man so eigentlich nicht sagen, weil das sind halt so statistische Erfahrungswerte und die KV zum Beispiel hier bei uns in Rheinland-Pfalz, die rechnet damit, dass man pro Kassensitz hier so 1000 Kassenscheine im Quartal macht. Das war völlig unrealistisch, dass man da irgendwie damit anfängt und dementsprechend haben wir halt gesagt, es muss über den Fallwert und die Fallzahl gehen, dass das kontinuierlich nach oben geht. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da ganz genau sagen kann, dann bin ich da, dann bin ich da, dann bin ich da. Weil, wie die Frau Luther vorhin auch schon gesagt hat, man kann halt nicht ganz genau planen, wie sich die Patientenzahlen entwickeln. Und wenn man jetzt ganz neu anfängt, dann hat man halt auch noch nicht unbedingt das Tempo, weil man kennt die Menschen nicht. Man kann jetzt nicht sagen, hier 5 Minuten, da 5 Minuten, nächster, 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 sondern man braucht ja erstmal, man muss die erstmal kennenlernen. Und dementsprechend dauert das dann auch ein bisschen vielleicht länger, als die Statistik gesagt hat.
Können Sie uns erzählen, mit wie vielen Patienten pro Quartal Sie angefangen haben und wo Sie jetzt stehen?
Also ich habe in meinem ersten Quartal, weil es ist nicht mehr genau, 452 Kassenscheine oder so gemacht. Das war Quartal 1. Ich bin jetzt inzwischen, habe ich die 700 überschritten. Nach meinem Businessplan hätte ich die, oder nach dem, was die KV mir geraten hat, so zur Neugründung, hätte ich die ab Quartal 1 reißen sollen, die 700. Das habe ich nicht geschafft. Ja, ich habe das aber jetzt kontinuierlich gesteigert. Ich glaube, das Problem, was Sie da vorhin auch kurz angesprochen hatten, wie man sich vielleicht da besser vorbereiten kann, ist auch, dass man in der Weiterbildung und auch in der Anstellung, ich war 3-mal angestellt, ambulant, aber man hat einfach keinen Einblick in die Leistung oder in den Umsatz einer Praxis, weil meiner Erfahrung nach viele Kollegen da einfach das nicht möchten, dass man da irgendwie was weiß. Und auch wenn ich da teilweise mal nach Zahlen oder nach Einblicken gefragt habe, das ist halt ganz schwierig. Da kriegt man jetzt nicht das hingelegt und dann kriegt man gesagt, da haben wir das und da haben wir das. Das heißt, man geht, das ist schon so, finde ich, ein bisschen eine Blackbox. Man geht da ran und dann erfährt man ganz viele Dinge, obwohl ich jahrelang in diesem Bereich schon gearbeitet habe, erst wenn man selber der Inhaber ist. Und das ist halt dann so ein bisschen auch das Blöde, dass man nicht so richtig aus irgendwelchen Erfahrungswerten schöpfen kann, weil man die einfach nicht hat.
An welche Dinge denken Sie da, die man erst später erfährt, wenn man dann wirklich selber im Feuer steht?
Ja, das ist eigentlich alles, was die Abrechnung angeht, weil ich durfte nie, in keiner Anstellung habe ich Einblick in die Abrechnung bekommen. Das ist natürlich auch immer so ein Thema. Man will nicht unbedingt, dass der angestellte Arzt die Zahlen kennt. Er könnte ja vielleicht auch mehr Geld wollen oder was weiß ich. Das heißt, ich hatte überhaupt kein Gefühl für eine Scheinzahl, gar keins. Ich fand immer 1000 Scheine nur Kasse und dann soll man ja noch privat machen, ist wahnsinnig viel. Aber ich hatte keine Ahnung, wie realistisch das ist, die jetzt irgendwie zu erreichen. Ich habe auch bei ganz vielen, also ich weiß nicht, was die Kollegen so machen. Ich weiß, dass das ist halt top secret in der Regel. Da spricht man nicht drüber. Das heißt, man kann sich ganz schlecht einschätzen. Und dann kriegt man ja, wenn man dann angefangen hat, diese Honorarbescheide und irgendwelche Eingruppierungen mit diesem und jenem. Bei mir war noch das Problem, dass in Rheinland-Pfalz schon seit Ewigkeiten keiner mehr neu gegründet hat. Das hat das Ganze so ein bisschen, die waren alle überfordert, was sie jetzt mit mir machen, weil es gibt keinen, der neu gründet. Es gab keine, sie wussten nicht, wie sie mich überhaupt einsortieren sollen. Und wenn es keine Zahlen gibt über Neugründung, dann gibt es halt auch keine Vergleichsmasse. Und dann ja, muss man halt irgendwie gucken, was man jetzt daraus macht.
Lagen Sie im Plan, Frau Luther, nach Ihrem Businessplan oder Investitionsplan?
Nee, auch nicht. Also bei mir war auch der Plan, dass das erste Quartal die Ziele sehr niedrig sind und ab dem zweiten Quartal, dass man schon die Ziele erreicht. Und die habe ich auch bei Weitem nicht erreicht, wobei ich war in den schwarzen Zahlen, also beziehungsweise ich konnte mit den monatlichen Abschlägen der KV meine monatlichen laufenden Kosten gut zahlen. Aber da ändert es was? Also es hat ja funktioniert, also es ist ja aufgegangen, aber realistisch hätte man überlegen können, ob man da noch mehr Puffer einbaut, wobei ich bin einfach so klein gestartet. Ich habe auch wirklich im Vergleich zu Kollegen ein bisschen niedrigere laufende Kosten, weil ich einfach auch mit wenig Personal arbeite. Es hätte im Endeffekt nichts geändert. Also es passt schon einfach, dass man halt nicht so hohe Erwartungen hat und auch privat und so weiter guckt, dass man halt vielleicht die Ausgaben so ein bisschen drosselt und sich da noch so ein bisschen Flexibilität für die erste Zeit vorbehält.
Sie haben sicher ein Konzept erstellt im Vorhinein. Haben Sie im Laufe der letzten Monate daran etwas geändert, dass Sie gemerkt haben, vielleicht sollte ich noch die Leistung dazu nehmen und die Leistung vielleicht eher weglassen oder weniger stark anbieten?
Ja, es gibt ein Zitat, dass man jeden Tag alles ändert, damit es so bleibt, wie es ist. Und so ist es eigentlich bei mir. Also es ist eine ständige Entwicklung. Ich konnte auch den Privatanteil am Anfang schwer einschätzen. Der variiert auch in der Tat von Quartal zu Quartal. Und ich habe mich für mich dann einfach relativ schnell entschieden, die HZV, die hausärztlich zentrierte Versorgung, dazu zu nehmen, weil die in Bayern relativ stark ist und weil das für mich auch recht gut zum Praxiskonzept passt. Da sind wir einfach gerade auf einem sehr guten Weg. Es gibt auch der Praxis einfach Stabilität und noch so ein bisschen mehr Sicherheit, als wenn man so an den KV-Zahlungen hängt. Genau, also das habe ich dann im Frühjahr, also so im vierten Monat, glaube ich, Niederlassungsmonat, entschieden mit meiner Mitarbeiterin, dass wir anfangen, die Leute einzuschreiben, einfach nur mal mit der ersten Krankenkasse. Und mit den Leistungen habe ich in der Tat auch immer wieder so ein bisschen, dass ich mich selbst finde, um zu schauen, was ist nachgefragt, einfach so, was so am Rande der Allgemeinmedizin ist. Aber ich möchte auch nur Sachen anbieten, von denen ich überzeugt bin und auch, wo ich wirklich dahinter stehe und auch weiß, dass ich den Patienten was Sinnvolles anbiete.
Wie war denn bei Ihnen der Schritt in die Rolle des Arbeitgebers beziehungsweise der Arbeitgeberin? Das ist ja auch nicht gerade etwas, was man lernt während des Studiums oder der Weiterbildung. War das für Sie ein schwieriger Wandel, den Sie da vollziehen mussten?
Also für mich war er vor allem spontan und kurzfristig und ich fand es schon schwierig. Davor ist man so die Angestellte, die auch Erwartungen an die Chefs hat und plötzlich ist man selber in der Position. Irgendwie findet man rein. Aber ich habe mich da auch viel mit Kollegen abgesprochen, was üblich ist und wie man Dinge handhabt und dann auch geguckt, was ist den Mitarbeiterinnen wichtig und um da hoffentlich Gespür dazu zu kriegen, wie wollen sie ihren Arbeitsplatz haben, das auch immer wieder angesprochen. Und dann glaube ich, dass mit den Monaten bin ich da reingewachsen, aber es ist auch eine ständige Entwicklung.
Bei Ihnen, Frau Scherer, ist Ihnen das leichter gefallen oder war es ähnlich schwierig?
Also ich glaube, das ist, wie Frau Luther schon gesagt hat, immer ein Entwicklungsprozess auch. Also man ist damit nicht fertig irgendwie, dann Arbeitgeberin zu sein, sondern man muss halt immer wieder Dinge hinterfragen und das beobachten. Wir machen schon seit der Gründung regelmäßig so Teamsitzungen, dass wir einfach Sachen dann durchsprechen und da gucken. Und ich habe auch letztes Jahr dann angefangen, regelmäßig halt mit meinen Mitarbeiterinnen Gespräche zu führen, so unter vier Augen, so eine Art Mitarbeitergespräch, um halt da auch nochmal Dinge abzugleichen, zu erfahren oder zu planen, wie man sich da weiterentwickeln kann. Es ist halt nicht so planbar, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich hatte mit zwei Mitarbeiterinnen gestartet und die eine zum Ende des ersten Jahres dann auch wieder verloren durch ihre private Umorientierung und einen Wegzug. Und dann habe ich schon auch festgestellt, dass es eben gar nicht einfach ist, dieser Tage dann da auch schnell wieder nachzubesetzen. Das ist auch eine Thematik, wo man einfach sich, glaube ich, vorher wenig Gedanken drüber macht, wo man eigentlich dann wieder Leute herbekommt oder wie man auch die richtigen Mitarbeiter für seine Ausrichtung dann findet. Da habe ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht, weil da hatte ich nie Probleme diesbezüglich, dass ich mir das überlegen musste. Aber ja, es ist eine ganz andere Rolle und man muss da auch so ein bisschen dann eine andere Balance finden, weil im Angestelltenverhältnis ist man mit dem Team natürlich auch mehr so auf einer Ebene. Und wenn man die Chefin ist, dann muss man natürlich auch mehr Dinge nochmal bedenken oder vertreten, wo man vorher halt sagen kann, ja, macht ja jemand anders. Ne? Also da muss man auch reinfinden.
Wie lange muss man denn dann aus Ihrer Erfahrung heraus damit rechnen, dass, oder anders gefragt, wie lange braucht es wohl, bis eine Praxis dann ordentlich läuft? Wenn man das jungen Kollegen vielleicht sagen kann, sind es 2 Jahre oder 3 Jahre oder kann man das auch nicht über den Daumen gepeilt sagen?
Also ich glaube, bei mir ist es auch noch zu früh, was zu sagen. Also ich glaube schon, dass man so 2-3 Jahre braucht, um irgendwie stabil zu sein. Aber bei mir gab es immer wieder so Plateaus, da hat es sich eingependelt. Also es war dann mal so nach einem Dreivierteljahr, dass ich dachte, ach, jetzt sind so die Einnahmen, Ausgaben stabil. Jetzt bin ich nochmal so an einem Punkt, wo ich so das Gefühl habe, die Abläufe haben sich gut eingespielt. Man ist als Team so eingespielt und kennt die Patienten besser und es geht leichter von der Hand. Und das ist so eine ständige Entwicklung. Aber das erste Jahr war schon ein hartes Jahr, aber man lernt daraus. Und das, was man da gesät hat, wird man auch irgendwann ernten, hoffe ich.
Bei Ihnen, Frau Scherer, was schätzen Sie, wie lange man ungefähr braucht?
Also ich denke, dass man so mit 3 Jahren rechnen kann. Ich bin jetzt 1,5 Jahre da. Wenn ich so meine Zahlen angucke, glaube ich, dass man frühestens nach so 2,5, 3 Jahren wahrscheinlich eine gewisse Stabilität erreicht hat, dass man auch sagen kann, das ist jetzt mal so die, wovon man auch ausgehen kann, weil man vorher einfach noch zu sehr auch im Aufbau ist und das nicht dann verallgemeinern kann. Und also man muss einfach sicherlich in den ersten 2-3 Jahren sehr viel mehr investieren als dann später, was das Auszahlen von Gehalt angeht, genauso wie halt die Arbeitsstunden, die man außerhalb der Öffnungszeiten hat. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man sich halt bei dieser Frage auch überlegen muss, inwieweit man bereit ist, wesentlich mehr Zeit in die Arbeit zu stecken, als halt das vorher in der Anstellung der Fall war, weil das ist der große Unterschied, selbst und ständig und eben nicht mehr angestellt.
Wie viel Arbeit stecken Sie in Ihre Praxis?
Ziemlich viel. Also ich lasse da nicht immer den Timer laufen, aber ich denke, das ist schon mit allem, was ich so mache, das ist ja nicht nur jetzt die reine Praxistätigkeit, dass das schon deutlich mehr als Vollzeit ist. Aber ich arbeite auch viel von zu Hause aus. Also ich mache ungefähr 30 Sprechstunden in der Woche mit allem. 25 muss man anbieten, aber man kommt dann doch meistens, man ist ja nie dann direkt fertig. Also so plus minus 30 sind das. Und ich arbeite dann abends zum Beispiel von zu Hause aus. Ich habe eine Verbindung in die Praxis und dann kann ich da meine Tageslisten und mein Controlling machen. Aber es kommen dann ja auch die Sachen für den Steuerberater dazu, es kommen Versicherungen dazu, Mitarbeiterthemen und so weiter und so fort. Das heißt, man hat eigentlich eben auch noch andere Sachen zu tun. Und ich mache manchmal auch Anträge, Atteste oder sowas am Wochenende. Aber bevor jetzt alle die Krise kriegen, die zuhören, das fühlt sich für mich nicht so an wie vorher die Arbeit, weil ich das mache, wie mir das passt. Also ich kann das variieren, um wie viel Uhr und wann und was. Und ich kann das durchaus so auch einplanen, dass ich einfach von meinem Freizeitthema her auch noch zurechtkomme. Aber man muss mehr investieren am Anfang als eben in jeglicher Form der Anstellung.
Ich nehme an, Frau Luther, bei Ihnen sieht es ähnlich aus.
Ja, genau so. Also am Anfang würde ich sagen, die ersten 4, 5, 6 Monate habe ich eigentlich so meine ganze Zeit und Herzblut in die Praxis gesteckt. Inzwischen versuche ich ein bisschen mehr Termine mit mir selbst zu machen, schreibe es mir oft auch im Kalender, gerade so organisatorisches oder sowas mit dem Steuerberater, Abrechnung rausschicken, dass ich einen Termin habe und weiß, dann mache ich das, damit es klar festgelegt ist und genau eingeteilt, damit man nicht so uferlos die ganze Zeit das Gefühl hat, man beschäftigt sich die ganze Zeit. Aber es steht trotzdem irgendwas an, sei es man braucht einen neuen Schreibtisch oder es ist irgendwas kaputt gegangen und man muss das ersetzen. Man will ein neues Medizingerät kaufen, informiert sich da, fährt vielleicht sogar irgendwo hin und schaut sich das an. Das ist alles letztlich Zeit, die für die Arbeit drauf geht. Aber ich mache es auch irgendwie gerne, weil ich weiß, dadurch kann ich mir den Alltag so gestalten, wie ich es haben will und muss halt nicht das nehmen, was mir vorgesetzt wird.
Die KBV schreibt auf ihrer Webseite, dass 77% der neu niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte nach einem Jahr den Schritt in die Selbstständigkeit nicht bereuen und ihn wieder machen würden. Sie beide hören sich jetzt so an, als ob sie zu den 77% gehören. Stimmt das?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also nach einem halben Jahr, glaube ich, wäre ich auch noch gestresster gewesen und weiß nicht, ob ich Ja gesagt hätte, aber jetzt auf jeden Fall.
Und das Oberarztgehalt, ist das in greifbarer Nähe oder wird das auch ein bisschen dauern, bis das vielleicht mal bei Ihnen aufploppt auf den ganzen Abrechnungen?
Also das Oberarztgehalt war nie mein Ziel, von daher bin ich da entspannt. Das wird auch wahrscheinlich etwas dauern, bis das so wäre. Aber also es ging mir auch da nie um das Geld. Und das muss man auch nochmal sagen, Allgemeinmedizin ist halt kein Fach, bei dem jetzt schnell der Geldregen da sich einstellt. Also wenn ich sage, mein Porsche, meine 60 Tage Urlaub im Jahr und so weiter, dann ist die Niederlassung in der Allgemeinmedizin zumindest am Anfang vielleicht nicht so das Richtige. Aber man kann da durchaus auch eine Stabilität, denke ich, erreichen. Wobei, wie wir schon gesagt haben, wir jetzt ja auch noch nicht so weit sind, dass wir das definitiv und in Stein gemeißelt sagen könnten.
Also bei mir genauso. Das Oberarztgehalt ist jetzt in nächster Zeit nicht realistisch. Ich hoffe, wenn ich jetzt weiter noch, wenn es weiter gut läuft, mich mehr mit Freizeit und Flexibilität auszahlen zu können. Also meine Kinder sind auch noch sehr klein. Meine Tochter ist 2 Jahre alt. Und dass ich da einfach das hoffentlich so organisiere, dass ich da einfach flexibler bin. Jetzt am Anfang war es einfach wahnsinnig viel Arbeit und dann das Gehalt dann einfach erst in ein paar Jahren Priorität hat. Natürlich will man hier nicht arbeiten für ein Gehalt, was nicht angemessen ist. Aber bei mir ist jetzt auch eher die Flexibilität, der Urlaub, wie er für mich gut planbar ist, gerade wichtiger als das Gehalt.
Selbstständigkeit bedeutet ja auch viel Arbeit, wie Sie eben gesagt haben, schon auch außerhalb der Praxis und natürlich auch viel Verantwortung für das ganze Unternehmen und für die Mitarbeiter. Was tun Sie denn, um sich dann wieder zu erholen von dem ganzen Stress? Weil das spielt ja sicherlich auch eine große Rolle, gerade in den Anfangsmonaten, wenn man dann noch das Gefühl hat, es läuft vielleicht gar nicht so, wie ich mir das mal gedacht hatte oder wie mein Businessplan es eigentlich vorsieht.
Also ich versuche das über Sport und über bewusste Freizeit einfach irgendwie zu kompensieren. Also dass ich einfach immer mal wieder Phasen habe, wo ich dann abschalte, wo ich irgendwie Yoga mache oder meine Freundin treffe oder irgendwas mache, was definitiv nichts mit der Praxis zu tun hat und wo ich auch nicht über die Praxis reden muss. Das ist auch generell so, dass ich eigentlich seit der Selbstständigkeit in meiner Freizeit wenig bis gar nicht über die Arbeit spreche, damit man einfach da mal einen gewissen Abstand hat. Und ich arbeite auch abends manchmal länger, versuche aber immer mindestens noch mal eine Stunde, bevor ich schlafen gehe, zu haben, in der ich halt da nichts mache. Also ich nehme jetzt auch nicht meinen Laptop da mit ins Bett und gucke dann von da aus noch weiter. Und man muss, finde ich, auch manchmal dann einfach versuchen, das abzugeben. Also man hat auch mal Tage, an denen es alles Mist und man denkt, das ist alles hier Schrott und es ist alles viel zu anstrengend. Aber ich habe dann immer versucht, das bewusst abzugeben, zu sagen, es wird morgen ein anderer Tag sein und es wird sich auch irgendwie regeln. Und ich finde, das hilft sehr dabei, dass man auch wieder dann am nächsten Tag in einer anderen Ausrichtung wieder weitermachen kann.
Ja, bei mir genauso. Also ich gehe ins Fitnessstudio regelmäßig nach der Arbeit oder manchmal in der Mittagspause. Versuche schon am Wochenende mir so frei zu schaufeln, wenn gerade keine Fortbildung oder irgendwas anderes ist, dass ich da was mit der Familie mache oder mit Freunden. Und was ich wirklich erst lernen muss, ist, dass ich mir Urlaub nehme. Weil gerade im ersten Jahr, wenn es vielleicht noch nicht so optimal läuft, habe ich bei jedem Tag, den ich zugemacht habe, gedacht, da könnten ja jetzt noch ein paar neue Patienten kommen. Und das musste ich erst lernen, dass man wirklich sich so ein gewisses Kontingent an Urlaub nimmt, dass man da auch abschalten kann.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Luther und Frau Scherer.